Menschenbilder.
Bis jetzt, ab nun. Der Philosoph und Erfinder der non-dualistischen Philosophie, Josef Mitterer.
Ich habe mich sehr früh nicht nur mit Philosophie beschäftigt, es war für mich auch sehr früh schon feststehend, dass ich als Philosoph leben und arbeiten würde. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mein Leben auf die Philosophie setze, dann möchte ich was anderes machen. Dann möchte ich mich einfach von den traditionellen Problemen der Philosophie lösen, dann möchte ich einen anderen Weg finden.
Josef Mitterer, Philosoph, geboren 1948 in Westendorf in Tirol. So würde eine erste karge Aussage über ihn lauten. Aber er ist nicht nur Philosoph, hat nicht nur eine neue Art der Philosophie begründet, sondern sein Weg in die akademische Welt war kein geradliniger. So war er zum Beispiel auch als Reiseführer tätig. Sein Blick auf die Welt aber war immer philosophisch inspiriert. Auch wenn er das, der sich bereits mit 14 Jahren in den Kopf gesetzt hatte, Philosoph zu werden, doch vielleicht etwas anders sehen würde.
Das Staunen, das ist ein Begriff des Philosophierens, der mir eigentlich fremd ist. Das Erlebnis, etwas zu denken, das vielleicht mich so beunruhigt hat, dass ich nicht gewagt habe, es hinzuschreiben. Das sind die Erlebnisse, die mich beim Philosophieren so weit getrieben haben, dass ich hoffte, sie immer wieder zu erleben. Aber sie kommen halt immer seltener.
Josef Mitterers akademische Laufbahn ist untypisch für einen Universitätsprofessor. Nach seinem Studium der Psychologie, Soziologie und Philosophie promovierte er an der Universität Graz, aber sein Weg führte ihn nicht sofort in die Wissenschaft. Zunächst wurde er Reiseleiter und bereiste mit den unterschiedlichsten Gruppen die ganze Welt. Seine Dissertation über Sprache und Wirklichkeit, eine erkenntnistheoretische Abhandlung, erschien öffentlich erst 14 Jahre später mit dem Titel »Das Jenseits der Philosophie – Wieder das dualistische Erkenntnisprinzip«.
Das war, dass ich eben am Anfang mir gesagt habe, wobei ich vorsichtig sein muss, zu rekonstruieren, wie es wirklich war, das ist etwas, das Philosophen tun, denen ich eher fernstehe. Wenn ich also jetzt davon rede, wie es damals gewesen ist oder welche Ideen ich damals gehabt habe, dann möchte ich diese nicht mit jenen vergleichen, die ich damals gehabt habe. Dann denke ich halt jetzt, so hat's begonnen. Das ist aber dann die Geschichte, die ich jetzt erzähle. Was diese Geschichte gemeinsam hat mit der Geschichte, die ich damals erlebt habe, das ist etwas, das ich nicht weiter verfolgen möchte. Aber es war immer klar für mich, die Philosophie ist das, was ich machen werde, und ich habe natürlich großes Glück gehabt. Wenn man so philosophiert, wie ich es tue, dann muss man großes Glück haben. Aber das heißt nicht, dass, wenn ich etwas Neues gemacht habe, dass das nicht viele andere auch machen. Mit Glück meine ich eben, dass ich das Glück habe, dass ich es umsetzen konnte. Es gibt vielleicht auf 10 neue philosophische Ideen einer, der die Umstände findet, um sie umzusetzen. Ich hatte dieses Glück, dass ich zum Beispiel schon als Gymnasiast in Altbach gewesen bin. Und dort habe ich jene Philosophen kennengelernt, die aus Österreich emigrieren mussten vor dem Krieg. Ich habe aber gleichzeitig auch jene kennengelernt, die postnarzistischen Philosophen des Österreich nach dem Krieg nennen möchte. Und dort habe ich gemerkt, was ich machen will. Ich will eine Alternative zu denken entwickeln, die ich respektiere. Und das habe ich dann versucht umzusetzen. Dann habe ich aber wiederum gemerkt, wenn ich Philosophie studiere, dann werde ich wiederum von diesem Denken geprägt. Und darum habe ich mir die einzige Universität ausgesucht, die es in Österreich gegeben hat, die neu gegründete Universität in Linz. wo es keine Philosophie gab. Darum bin ich nach Linz studieren gegangen. Die Philosophie war mir zu wichtig, als dass ich sie als akademische Studie machen wollte. Irgendwann kam die Philosophie auch nach Linz und dann ging ich nach Graz, wo schon sich eine analytische Philosophie etabliert hatte. Aber auch dagegen habe ich versucht anzudenken. Und dieses Andenken, das gelingt oft nur über Umwege. Zum Beispiel, dass ich jahrelang keine Bücher gelesen habe. Und dann, das kommt noch dazu, durch die damaligen Studienverhältnisse musste man ja nicht sehr oft anwesend sein an den Universitäten. Und ich konnte im Tourismus arbeiten, als Reiseleiter in Europa, in Asien oder als Konsulent in den Vereinigten Staaten und habe darum die Möglichkeit gehabt, zwar für die Philosophie leben zu können, aber nicht von ihr leben zu müssen. Und dann langsam habe ich begonnen, in Graz meine philosophischen Ideen dann nicht nur zu entwickeln, sondern musste auch darüber reden, weil ich einen Abschluss haben wollte. Das hat aber dazu geführt, dass die Professoren damals und mein späterer Doktorvater nicht nur der Meinung waren, das sei Unsinn, was ich mache, sondern das sei so starker Unsinn, dass man das bestenfalls wegwerfen oder verbrennen könnte. Darum war ich ziemlich ratlos, was musste ich tun, und habe mich entschieden, nach Berkeley zu gehen, zu Paul Feyerabend, zu jenem philosophischen Enfant terrible aus Österreich, den ich schon vorher aufgrund seiner Literatur schätzen lernte, und dort ein Jahr lang zu studieren und dann mich von ihm bestärken zu lassen, das war meine Hoffnung, in dem, woran ich gearbeitet habe. Ich habe ihm übrigens auch meine Doktorarbeit gewidmet, um damit einen gewissen Schutz zu haben vor der Ablehnung. Denn es war klar, Feyerabend hatte ja einen großen Namen, und wenn eine Arbeit Feyerabend gewidmet war, so wurde dann meine Doktorarbeit trotzdem zitiert, obwohl sie keine Zitate hatte im Hauptteil. Es waren einfach 100 Thesen und das war's.
1976 also war Josef Mitterer in Berkeley, wo er seine Thesen zur nicht dualisierenden Redeweise entwickelte, nach der die Wirklichkeit immer nur im Jetzt erlebt werden kann. Und er erzählt, dass Paul Feyerabend zu ihm gesagt habe, sie nehmen die Sache immer noch zu ernst. Und er nahm die Sache so ernst, dass er sich einige Jahre lang nicht von anderen Philosophen beeinflussen lassen wollte.
Es war immer noch der Versuch, eine andere Philosophie zu entwickeln. Es war mir klar, die Aussichten sind sehr, sehr gering, dass ich das jemals umsetzen können würde, dass es gelesen wird oder ernst genommen wird. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Klischee des Philosophen mich mal so direkt beschäftigt, indem ich mir gedacht habe, na gut, dann mache ich auch auf Klischee und habe mir ein Haus gemietet in Südengland und habe dort eine Zeit lang gelebt und zu philosophieren versucht. Und dann bin ich aber draufgekommen, dass das, da war ich 20 Jahre alt, was ich geschrieben hatte, waren vorwiegend epigonale Texte à la Wittgenstein. Dann habe ich mir gedacht, nein, so nicht. Und habe daraufhin aufgehört. Ich habe aufgehört zu schreiben. Ich habe meine Bücher so weit möglich weggegeben. Ich habe mir ungefähr 3-4 Jahre lang verboten, überhaupt in eine Buchhandlung zu gehen. Was ich gelesen hatte, waren Kriminalromane, Jerry Cotton, das waren so billige Romanheftel, die man damals kaufen konnte. Und die Kleinanzeigen in den Zeitungen an den Wochenenden. Das war für mich ein begehrter Lesestoff. Erstens einmal waren die Texte kurz und prägnant. Man muss ja auch in Kleinanzeigen einen guten Text machen. Also auf diese Weise sage ich nicht, dass das vergebene Zeit war. Und habe eben auf diese Weise meinen Lesehunger gestillt, aber habe mir verboten, philosophische Bücher zu lesen. Erst sehr viel später dann eben, wie ich in Graz gewesen bin, habe ich damit begonnen und sehr langsam damit begonnen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich versäumt habe. Ich habe ein großes Gefühl, das ist jetzt die Koketterie. Ich kaufe ja alte Bücher, oft aus Bibliotheken anderer Philosophen, und ich habe gemerkt, dass viele der Philosophen, deren Bücher ich kaufe, selber, ob jetzt Quine oder Wittgenstein oder Maturana oder Davidson, sie haben schon gelesen. Aber sie haben sehr viel weniger gelesen, als ihre Umgebung immer angenommen hatte. Warum? Weil ich sehe, dass in diesen Büchern oft kaum Anmerkungen sind. Ich glaube, wenn man selber denkt, dann kann man nicht so viel anderes lesen. Es ist so, dass in der Zeit zum Beispiel, wo ich meine Philosophie entwickelt habe, da habe ich zwar immer etwas dagegen gelesen, aber ich lese dann immer so einen Text gegen den Text, den ich schreibe. Ich habe während dem Jenseits der Philosophie, das ist der spätere Name für meine Doktorarbeit, die gesamten Werke von Karl Kraus gelesen, und zwar alle über 20 Bände. Einfach Band um Band, aber nicht Philosophie. Ich habe mir zwar dann später ein bisschen wiederum in Texte hineingeschaut, aber habe das vermieden. Das konnte man aufgrund der damaligen Studienpläne vermeiden. Heute ist es sehr viel schwieriger geworden. Und während ich die Flucht aus der Beliebigkeit geschrieben habe, habe ich sozusagen als Gegentext Descartes gelesen, die Meditationen. so lese ich dann immer was anderes, wenn ich lese, weil ich natürlich dann auch, wie sagt man, auf andere Gedanken kommen will. Ich setze mich in den Texten, die ich schreibe, sehr selten mit anderen Texten auseinander. Denn wenn ich das tue, dann muss ich ja auch vieles von dem übernehmen, was die anderen denken. Das heißt, die Gemeinsamkeiten, die gemeinsamen Voraussetzungen, die gemeinsamen Setzungen im Voraus, muss ich dann erst herausbilden mit diesen anderen Denkern. Ich habe, seit ich Jenseits der Philosophie geschrieben habe, immer wieder Denker getroffen, die mir sehr nahe sind, wie Ludwig Fleck oder Richard Rorty und natürlich Ernst von Glasersfeld und die Konstruktivisten. Darum haben mich ja auch die Konstruktivisten zum Teil als einen der ihren vereinnahmt und ich habe mich dagegen nicht gewehrt, auch weil das oft eine menschliche Freundschaft war oder ist, die mich mit ihnen verbindet. Aber auch wiederum kritische Rationalisten. Ich habe nicht nur dafür gesorgt, während meiner Zeit in Klagenfurt, dass Ernst von Glasersfeld dort ein Ehrendoktorat erhalten hat, sondern genauso auch Hans Albert, der große Vertreter des kritischen Rationalismus, den ich als Gymnasiast in Altbach kennen und schätzen gelernt habe.
Mit dem Begründer des radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld, war Josef Mitterer eng befreundet. Der Konstruktivismus geht davon aus, dass die Welt selbst nicht erfasst werden könne, sondern dass es immer nur um die mögliche Vergleichbarkeit verschiedener Beschreibungen der Welt gehe. Auf die Frage, wie man Konstruktivist wird, wird Josef Mitterer energisch und er sagt:
Wie wird man Konstruktivist? Diese Frage muss ich zurückweisen. Der Konstruktivismus ist, so wie der Realismus, eine der beiden großen Strömungen der Gegenwartsphilosophie. Was mich interessiert am Konstruktivismus, ist die Gemeinsamkeit, die er hat mit dem Realismus. Und ich habe versucht, die Gemeinsamkeiten zu herausarbeiten, um mich dann von beiden zu distanzieren und dazu eine Alternative zu entwickeln. Die Alternative ist das, was ich die non-dualisierende Redeweise und Denkweise nenne. Andere sagen wiederum Non-Dualismus. Und auch wenn mir Ismen gar nicht liegen, kann man sich eben schwer dagegen wehren. Plötzlich findet jemand einen Begriff und dieser Begriff verselbstständigt sich dann und geht dann ein, wird dann zitiert. Und dann müsste man auch noch einmal erklären, dann, warum ich kein Non-Dualist bin, sondern eine non-dualisierende Redeweise vertrete. Es ist etwas, das mich oft fasziniert, wenn wir reden von Problemen in der Philosophie, von Fragen in der Philosophie. In den philosophischen Fragen stecken immer schon Antworten auf andere Fragen, die wir nicht reflektieren. Wenn ich also eine Frage akzeptiere, gibt es eine unabhängige Realität, ja oder nein, dann habe ich damit gewissermaßen schon dem Fragesteller so viel zugegeben, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, eine radikal andere Position zu vertreten. Das heißt, es kommt oft auch darauf an, dass man Fragen oder Probleme zurückweist. Sie nicht verurteilt. Ich sage nicht, das sind schlechte Fragen. Ich sage nur, wenn ich eine Alternative entwickeln will, dann muss ich ein neues Problem attraktiv machen. Eine Entscheidung für eine andere Philosophie ist immer auch eine Entscheidung für andere Probleme. Und es ist sehr viel schwieriger, oft neue Probleme attraktiv zu machen, statt für alte Probleme, die wir schon seit vielen Jahren pflegen, neue Lösungsvorschläge zu bringen. Ich würde eigentlich mich darauf beschränken, dass ich sage, meine Absicht in der Philosophie ist jetzt zum einen, dieses philosophische Denken als eine Argumentationstechnik im Diskurs zu konstruieren. Und wenn meine Konstruktion von freundlichen Lesern als Rekonstruktion dessen, was sie selber tun, akzeptiert wird. Ich sage nicht, ich rekonstruiere die Argumentation der anderen Philosophen so, wie sie wirklich ist. Nein, ich versuche, dieses Philosophieren als Argumentationstechnik zu konstruieren, mit deren Hilfe beliebige Auffassungen als wahr, richtig oder adäquat präsentiert werden können und propagiert werden können. Ich bin öfters gefragt worden von Kolleginnen, es wundert mich, wie viele das sind, wenn man mit Menschen, mit Kolleginnen oder Kollegen geht, und sagt, bist du spirituell oder so? Und dann sage ich, nein, ich kann damit nichts anfangen. Und ich kann auch mit einem Denken, das versucht, die Grenzen dessen zu überschreiten, die ich mir selber setze, nichts anfangen. Die Grenzen sind dort, wo wir sie ziehen. Und ich versuche, sie zu erweitern. überhaupt ist sozusagen einer der zentralen Begriffe, der fast zu einem Art inhärenten Bestandteil unserer Grammatik geworden zu sein scheint, der Begriff der Referenz ist eine der folgenschwersten philosophischen Ideen. Und ich versuche eben eine Idee zu entwickeln ohne Referenz. Die Referenz spielt eine gewichtige Rolle, wenn wir ein dualistisches Denken vertreten, in dem sich eben das, was wir reden, was wir sagen, was wir überlegen, unsere Wahrnehmungen beziehen auf die Welt oder Elemente der Welt. Das traditionelle Denken ist zielgerichtet in Richtung auf Wahrheit oder Erkenntnis. Mein Denken ist nicht zielgerichtet, sondern es geht um Änderung. Es geht davon aus, wo wir sind. Das heißt, wenn es das Ziel ist, ist es dort wegzugehen, wo wir sind, den Status quo zu verändern. Das traditionelle philosophische Denken ist auf eine Aufrechterhaltung des Status quo gerichtet. Das ist ganz wichtig auch für unsere Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel eine Vorstellung von vielen Bereichen unserer akademischen Öffentlichkeit gewonnen in den Jahrzehnten, in denen ich durch Glück wiederum an der Universität unterrichten konnte. Ich bin ja nicht Universitätsphilosoph geworden, weil ich so ein guter Philosoph war, sondern weil gestritten wurde, die eine Gruppe am Institut wollte den X, die andere wollten einen anderen und ich war der Kompromisskandidat, über den man nicht viel wusste. Und in diesen Jahrzehnten, wo ich unterrichtet habe, habe ich gemerkt, dass die Universität vor allem eine ganz wichtige Aufgabe erfüllt. Das meine ich jetzt nicht einfach pejorativ. Es geht darum, den Studierenden das kritische Denken und die Neugier möglichst abzugewöhnen. Denn wenn sich die Gesellschaft zu schnell verändert, dann bedroht das die Identität der Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat kein Interesse, die zentralen Institutionen der Gesellschaft haben kein Interesse daran, dass sie ständig auf der Hut sein müssen vor Veränderungen, die aus diesem Potenzial von jungen, gescheiten Menschen kommen, die an der Universität sind. Darum versucht man durch zunehmende Verschulung es so weit hinzukriegen, dass den Leuten möglichst nicht mehr viel Neues einfällt. Das ist ein großes Problem, aber dieses Problem konnte ich Gott sei Dank vermeiden durch meine Außenseiterposition, weil ich eben das Glück hatte, nicht davon abhängig zu sein.
Mitterers Habilitation wurde 2001 veröffentlicht mit dem Titel »Die Flucht aus der Beliebigkeit«. In seinen Werken und seinem Wirken geht es Mitterer, wie immer wieder geschrieben wird, um eine Philosophie, die auch als eine Art von Argumentationstechnik gesehen werden kann, indem unterschiedliche Auffassungen als wahr oder als richtig bezeichnet werden können, aber auch jeweils als falsch kritisiert werden können, wenn das Prinzip der Transparenz in der Argumentation eingehalten wird.
Man steht immer auf den Schultern von Riesen. Nur welche das sind, das sollen die anderen herausfinden. Ich will jetzt nicht sagen, ich stehe jetzt auf die Schultern von denen. Klar, wie ich gelesen habe, bevor ich zu schreiben begonnen habe, habe ich Wittgenstein gelesen. Dazu stehe ich. Also wenn er mich irgendwo beeinflusst hat, im Stil, in der Art und Weise zu schreiben, vor allem in seinen späteren Texten, während ich beim Bundesheer war, sind zum Beispiel neu erschienen die Zettel und dann später über Gewissheit, die ich noch in der englischen zweisprachigen Ausgabe gekauft habe, 1967, die Zettel. Und ich weiß genau, wie ich damals mir vorgenommen habe, maximal 3 Seiten am Tag zu lesen, um möglichst lange damit auszukommen, weil mir das Buch ja wichtig war und weil ich mir diese Texte gekauft habe. Aber ich habe mir auch die Ethik von Spinoza gekauft, wie es 16, 17 war, und darin gelesen. Was man davon übernommen hat, es ist vielleicht eine bestimmte Haltung zur Philosophie. Die Haltung von Spinoza, der die Möglichkeit gehabt hätte, Professor zu werden in Heidelberg und das abgelehnt und zurückgewiesen hat und lieber Linsen geschliffen hat, und sich dabei wahrscheinlich alle möglichen Krankheiten geholt hat und daran vielleicht auch gestorben ist, das hat mir großen Respekt abgewonnen. Und viele von diesen Leuten, mit denen ich mich verbunden fühle, auch der Ludwig Fleck, der war eben Arzt, ja, er hat so gehofft, dass sein großes Buch, die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, von den Philosophen des damaligen Wiener Kreises zur Kenntnis genommen worden wäre. Nein, man hat es so gut wie ignoriert. Und er ist immer noch heute ein Vorläufer von Thomas Kuhn, obwohl er viel mehr, glaube ich, beigetragen hat und viel kreativer war wie Thomas Kuhn, der wiederum genau diese Mischung von Neuem und Mainstream gefunden hat, um damit einen Bestseller innerhalb der akademischen Landschaft zu landen. Und die akademische Landschaft, die ist etwas, das ich ja immer nur von der Peripherie aus erlebt habe. An der Peripherie zu sein, das hat Vorteile und das hat auch Nachteile. Aber der Vorteil ist auf jeden Fall, dass man immer so eher Beobachter bleibt und Zuschauer bleibt und darum auch nicht teilnehmen muss. Der Nachteil ist vielleicht, dass manchmal die persönliche Eitelkeit, wenn man zurückgestoßen wird oder als Crank oder als Spinner angesehen wird, dann hätte man es halt manchmal gern anders. Aber inzwischen habe ich so viel Glück gehabt, dass meine Arbeiten auch in manchen Wissenschaften oder Zeitschriften, vor allem in Polen, irgendwie berücksichtigt und rezipiert werden, dass ich sehr, sehr gut damit leben kann. Darum ist mir mein Platz in der Peripherie recht. Aber man muss auch aufpassen, manchmal kokettiert man auch mit der Peripherie, nicht? Ich habe einmal geschrieben, die Irrtümer in meinen Büchern, die haben die Leser zu verantworten, denn die müssen feststellen, wo sie sind. Auch wo ich eingeordnet wäre, dagegen kann man wenig dazu beitragen. Was immer ich sage, das wird eben interpretiert im Framework, im Begriffszusammenhang von denen, die sich mit meinen Texten auseinandersetzen. Wenn es mir manchmal gelingt, deren wiederum Begriffssystem ein wenig zu verändern, offener zu machen, ja, was will man mehr erreichen?
Josef Mitterer kommt aus dem tirolerischen Brixental, aus Westendorf. Und wenn man ihm so zuhört, wie er über seine Kindheit erzählt, dann erinnert er entfernt irgendwie an eine männliche Pippi Langstrumpf.
Ich hatte das Glück, einen Großvater zu haben, der mir, glaube ich, im Alter von 3 Jahren das Lesen beigebracht hat. Und ich habe schon viele Bücher gelesen, wie ich in die Schule in einem kleinen Tiroler Dorf kam. Und wenn man eben in einem Tiroler Dorf mit Namen Westendorf in die Schule gegangen ist mit 6 Jahren und schon Bücher gelesen hat und in der Gemeindebibliothek oft nicht zugelassen wurde für diese oder jene Bücher, die ich haben wollte, dann wurde man zum Außenseiter. Da mache ich niemandem einen Vorwurf. Aber dieses Außenseitertum hat sich natürlich weitergezogen. Nicht zuerst in der Schule, dann im Internat, in das ich überhaupt nicht gepasst habe, wo es geheißen hat, mein asoziales Verhalten muss gebrochen werden. Und also jedenfalls sehr, sehr periodiv. Und dann war ich in einem Gymnasium. Und in Gymnasien zu sein, damals Mitte der 60er Jahre, da wurde man oft konfrontiert mit früheren nationalsozialistischen Lehrern, aber auch mit guten Lehrern, zu denen ich ein gutes Verhältnis gehabt habe. Aber trotzdem war ich so sehr Außenseiter, dass ich zum einen, während ich schon in Altbach den Philosophen zugehört habe, den kritischen Rationalismus in der Schule durchgefallen bin und nicht nur das, dass ich dann aus Protest gegenüber mir nicht vorschreiben lassen zu wollen, wollte ich dann zum Beispiel lauter genügend in meinem Zeugnis haben. Ich habe es dann geschafft, ein Maturazeugnis zu kriegen mit 11 Vierer und 3 Dreier. Das war aber Absicht, das war auch Arbeit, nämlich genaues Tagebuch führen, um ja nicht umzukippen und so weiter, nicht? Und das Gleiche hat dann dazu geführt, dass ich dann eben wiederum nach Linz gegangen bin, studieren und Außenseiter. Aber nicht Außenseiter, weil ich gerne Außenseiter bin. Aus der Außenseite ist es vielleicht gut zu beobachten, obwohl ich auch da skeptisch bin, nicht? Manchmal ist man ja auch gern dabei. Manchmal möchte man nicht ausgeschlossen werden, nicht? Und ausgeschlossen zu werden, das kann oft schmerzhaft sein. Was habe ich angestellt? Es war zum Beispiel so, in einem Tiroler Dorf musste man, wenn man dazugehören wollte, Skilehrer sein. Das habe ich auch gemacht. Ich war Skilehrer und war das sehr gerne, aber gleichzeitig war ich eben ein Skilehrer, der studiert hat. Und was war das für eine Zeit? 67, 68. Wenn man gehört hat, der geht auf Demonstrationen, ein Kommunist, den Kommunist wollen wir nicht dabei haben. Aber es war Gott sei Dank sozusagen nicht ein kompletter Ausschluss. Es war nur ein teilweiser Ausschluss. Wenn jemand im Religionsunterricht auf die Frage, man möge vorlesen, eine Lutherbibel hervorgezogen hat und nicht aus der katholischen Bibel vorgelesen hat und dann den Religionslehrer Monsignore dazu gebracht hat, dass er einem die Bibel um den Kopf schlägt, dann hat man zwar ein gewisses Gefühl der Genugtuung gehabt, aber gleichzeitig hat man sich wiederum natürlich irgendwie ausgeschlossen gefühlt und war an den Rand gedrängt. Mein Vater hat zwar als Schuhmacher, das war damals in einem Tiroler Dorf, wenn man eben nicht Bergbauer geworden ist, sondern Schuhmacher geworden ist, war das eine besondere Möglichkeit. Dazu musste er nach München gehen und er hat versucht, Erfindungen zu machen und hat dann ein Reisebüro aufgebaut und beide haben daran gearbeitet. Meine Mutter hat daran gearbeitet, aber das hat dazu geführt, auch zu Konflikten, zu den üblichen Konflikten. Aber trotzdem habe ich sozusagen ein gutes Verhältnis gehabt zu beiden. Aber die haben sich schwer getan damit. Das war eine große Katastrophe zum Beispiel. Ich habe mit 10 Jahren, da gab es 1957, 58 die letzte Kinderlähmungsepidemie. Und da hatte ich Pech und es hat mich erwischt mit einer Poliomeningitis. Und da musste mein Vater seinen Schuhmacherladen zusperren für 4 Wochen und durfte aufgrund von Quarantäne nicht arbeiten und es gab aber natürlich Konkurrenzschuhmacher und so weiter und das war alles sehr schwierig. Also es war eine schwierige Zeit und ich habe eben die Bücher aus der Gemeindebibliothek lesen können und sonst konnte man sich das nicht leisten. Aber ich habe sehr früh schon mit 14, 15 Jahren angefangen zu arbeiten als Bergwanderführer, dann als Skilehrer, als Reiseleiter und habe auf diese Weise mich sehr früh finanziell so weit unabhängig machen können, dass ich mir die Bücher kaufen konnte, die ich wollte, und auch später, ja, jene Unabhängigkeit. Und darum ist es ein Glück. Ich mache nicht anderen Leuten den Vorwurf, wenn sie sozusagen in das Denken ihrer Lehrer hineinerzogen wurden, weil sie auf diese Weise eher die Chance gehabt haben, eine Stelle zu kriegen, als Assistent eine Karriere zu machen. Nein, ich hatte das Glück, dass ich unabhängig war, und ich bin erst an die Universität gekommen, wo ich nicht mehr finanziell davon abhängig gewesen bin. Und da habe ich auch das große Glück gehabt, dass ich an einer Universität wie Klagenfurt, eine kleine Universität, eine Außenseiteruniversität, diese Stelle bekommen habe. Denn es war vorher mit meinen Ideen an der Universität Innsbruck, und das sind ja oft auch die Ironien, wenn man älter wird, an der Universität Innsbruck wurden noch vor 30 Jahren ein Brief geschrieben ans Ministerium, man möge verhindern, dass ich jemals Philosophie unterrichten kann, weil ich die Grundlagen des philosophischen Denkens in Frage stelle. Ich hatte einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Abschied von der Wahrheit. Ein Aufsatz, der inzwischen ziemlich oft zitiert wird sogar, und ein Aufsatz, in dem ich mich einfach mit dem gängigen Wahrheitsverständnis auseinandergesetzt habe. Aber das war einfach zu viel, zu sagen Abschied von der Wahrheit, wo das doch der Grundkonsens nicht nur der Philosophen ist. Also haben sie diesen Brief geschrieben. Dass ich dann in Klagenfurt eine Stelle bekommen habe, die habe ich dann eben doch letztlich angenommen. Denn ich habe gemerkt, ich habe zwar dann auch in Innsbruck eine Vorlesung halten dürfen, wie immer unbezahlt, daraufhin kam es mir ja nicht an. Aber das war eben sozusagen geradezu ein Abenteuer. Und sowas wollte ich kein zweites Mal wiederholen. Auch in Graz gab es ähnliche Versuche. Aber das hat sich dann gegeben. Warum? Zum einen, wenn man einmal eine kleine Stelle hat nur, dann wird man ja von Akademikerinnen, vor allem Akademikern, naja, man wird hinten herum immer noch sagen, dieser Spinner und den Unsinn, den er erzählt, aber nach vorne ist er doch der Herr Kollege, grüß Gott, wie geht's und so weiter. So gesehen habe ich also ganz gerne diesen Schritt gemacht, um sozusagen wenigstens die Möglichkeit zu haben, auch meine Auffassungen dann letztlich zu veröffentlichen. Denn es war ganz klar, hätte ich keine Stelle an der Universität gehabt, hätte nicht nur kein Verlag mein Buch gedruckt, hätte aber auch die Zeit, die Neue Züricher, der Spiegel und so weiter nicht darüber geschrieben. Das ist zwar wiederum schlecht angekommen im akademischen Bereich, jetzt hat der Mitra sogar noch diese Medien, die über ihn geschrieben haben, gefunden, aber daraufhin kam es mir ja nicht an. Es hat mich gewissermaßen auch wieder geschützt. Es war auch meine Stelle in Klagenfurt damit sozusagen abgesichert. Ich habe die Dissertation geschrieben, weil ich zum einen mir gedacht habe, es ist noch nicht an der Zeit. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Wittgenstein, der Gruß der Philosophen untereinander sollte sein, lass dir Zeit. Und ich habe auch gedacht, ich habe Zeit. Ich hätte eigentlich immer noch gerne Zeit. Jetzt natürlich, wo ich inzwischen 70 geworden bin, denke ich mir, wie lange habe ich noch? 10 Jahre? 15 Jahre? Na, mehr wird es wohl nicht sein. Und wenn ich überhaupt so viele habe, ist es Glück. Aber vor 20 Jahren hätte ich gesagt, warum soll ich das jetzt veröffentlichen? Oder vor 30 Jahren. Und darum habe ich den Text geschrieben gehabt und habe mir gedacht, so, und jetzt warte ich einmal damit ab. Erst wie ich an der Universität war, war mir klar, jetzt kann ich es veröffentlichen. Auch weil ich damals zum ersten Mal gemerkt habe, dass ein Aufsatz von mir, eben genau dieser Aufsatz, Abschied von der Wahrheit, plagiiert worden ist. Und von jemandem anders veröffentlicht worden ist, Wort für Wort, in Deutschland. Es war leider kein sehr berühmter Denker, es war eigentlich nur einer, der an einer Universität Lehraufträge gehabt hat, aber er hat es eben plagiert. Ich bin ihm nicht einmal böse gewesen, ich hätte mich nur gefreut, wenn es ein berühmterer Kollege gewesen wäre. Aber dann habe ich mir gedacht, jetzt veröffentliche ich das. Man muss einfach sehr viel Glück haben. Darum, wie gesagt, ich habe das Glück gehabt und freue mich darüber.
»1992 schrieb Josef Mitterer in seinem Werk »Jenseits der Philosophie« wieder das dualistische Erkenntnisprinzip: »Die Erziehung zur Wahrheit ist immer auch die Erziehung zur Wahrheit des Erziehers.« Dabei bezieht er sich auch auf sein Verhältnis zum Schreiben und zu den Studierenden.
»Das, was ich schreibe, können viele wahrscheinlich sagen, damit kann ich nichts anfangen.« Wenn ich auch sehr kritisch bin gegenüber der analytischen Philosophie, glaube ich doch, dass ich versucht habe, klar, einfach und präzise zu schreiben. Wenn ich schreibe, schreibe ich ja nicht Seite für Seite, drum habe ich leider nicht so viele Bücher geschrieben, wie ich manchmal gerne geschrieben hätte, sondern ich schreibe eher Satz für Satz als Seite für Seite. Und an jedem Satz schreibe ich manchmal Wochen. An meinem letzten Aufsatz habe ich Monate geschrieben, bis er jetzt endlich fertig geworden ist vor ein paar Tagen. Oder fertig geworden ist, bis ich gesagt habe, jetzt ist es genug. Denn wann sind die Texte fertig? Am liebsten setze ich mich dann, wenn er fertig ist, wieder hin und überlege wieder neu nach. Aber ob jemand jetzt einen Text versteht, das ist wiederum sehr schwierig. Das lässt sich auch kaum im Voraus bestimmen. Es gibt immer noch Leute, die der Meinung sind, Kant wurde 200 Jahre lang nicht verstanden, Hegel wurde nicht verstanden oder Wittgenstein ist trivial. Die Meinungen sind derart unterschiedlich und ich will mich jetzt, weil ich diese Namen nenne, auf keinen Fall mit diesen Namen vergleichen. Schwierig wird es dann, wenn man oft auch zu sehr verstanden wird. Manchmal hat man Angst davor. Manchmal auf der Universität beim Unterrichten war ich beunruhigt darüber, wie leicht es ist, Studierenden seine eigenen Ideen gewissermaßen einzupflanzen oder nahezubringen. Hätte ich ihnen X erzählt, dann hätten sie X geglaubt, wenn das gut aufbereitet ist. Hätte ich ihnen Y erzählt, hätten sie Y geglaubt. Das hat mich beunruhigt. Es beunruhigt mich auch, wenn Menschen meine Texte lesen und davon zu sehr beeindruckt sind. Zum Beispiel, das hat mir einer gesagt, also der hat sein Leben verändert. Damit kann ich nichts anfangen, nicht? Also ich möchte sicher keine Schüler oder Verehrer haben. Ich möchte Leute haben, die sich mit meinen Arbeiten kritisch auseinandersetzen. Zum Beispiel eine meiner Grundthesen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, ist diese Idee, dass alle unsere Unterscheidungen basieren auf Nichtunterscheidungen. Während wir die Welt wahrnehmen, können wir zwischen der Wahrnehmung der Welt und der Welt nicht unterscheiden. Wir sind aber immer in einem Während der Wahrnehmung. Während wir den Tisch beobachten, können wir zwischen der Beobachtung des Tisches und dem Tisch nicht unterscheiden. Während wir eine Tatsache interpretieren, können wir zwischen Interpretation der Tatsache und der Tatsache, die wir interpretieren, nicht unterscheiden. Alles, was wir können, ist zu unterscheiden zwischen der Interpretation so far und der Interpretation from now on. Jede Interpretation einer Tatsache ändert diese in eine neue Tatsache für weitere Interpretationen. Jede Beschreibung eines Gegenstandes ändert diesen Gegenstand in einen weiteren Gegenstand für neue Beschreibungen. Das heißt, wir können dieses dualistische Denken, wenn wir es erzeugen, wenn wir solche Unterscheidungen einfordern, wie es zum Beispiel heute sehr häufig der Fall ist in der Gegenwart, in der ganzen Diskussion über die Fake News, wo es darum geht, dass wir von den ganz gescheiten Leuten und Philosophen aufgefordert werden, zu unterscheiden zwischen Tatsache und Interpretation, zwischen Tatsache und Meinung. Und diese Unterscheidungen, die sie alle von sich selber natürlich beanspruchen, dass sie sie machen, und die sie dann von anderen einfordern, und dann ist es so, dass die anderen diese selber auch machen. Sie machen sie nur nicht an der gleichen Stelle wie jene, die sie von ihnen verlangen. Und diese Unterscheidungen basieren aber auf Nichtunterscheidungen. Auch diese ganz zentrale Auffassung, dass wir zwischen wahr und falsch, zwischen Wahrheit und Falschheit unterscheiden, basiert auf einer Nichtunterscheidung. Wieso? Wenn wir zugeben, dass wir uns irren können, dann haben wir das Problem, dass wir für den Irrtum, den wir begehen, dass wir für die Irrtümer unter unseren Auffassungen, die wir hier und jetzt vertreten, kein Beispiel angeben können. Das heißt, wir können nicht unterscheiden zwischen wahren und falschen Auffassungen unter den Auffassungen, die wir haben. Wir beurteilen aber die Auffassungen der anderen auf der Basis der Auffassungen, die wir haben. Auf welcher anderen Basis sollen wir sie sonst beurteilen? Wenn ich also von jemandem anderen sage, was du sagst, ist falsch, dann beurteile ich das von der Position aus, die ich habe. Aber das ist eine Position, wo ich nicht unterscheiden kann zwischen wahr und falsch. Wenn ich also jemanden vorwerfe, dass er irrt oder dass er eine falsche Aussage trifft, dann sage ich damit nicht mehr, als dass seine Aussage von den Aussagen abweicht, die ich selber vertrete. Den Konstruktivisten wird oft vorgeworfen, dass sie die Realität leugnen und dass sie sagen, es gibt nur Sprache und so weiter. Das hat keiner von den Konstruktivisten getan. Das ist aber für mich wiederum genau das, was die Konstruktivisten verbindet mit den Realisten, dass sie beide eine unabhängige Wirklichkeit voraussetzen. Die einen sagen, man kann sie so erkennen, prinzipiell wie sie ist, und die anderen sagen, naja, es gibt die Wirklichkeit, aber das Mobiliar, die Möblierung, die übernimmt der Mensch so ungefähr. Und dann habe ich versucht, diese Philosophie in einen Satz zu präzisieren. Und der Satz würde ungefähr so lauten. Entweder es gibt Unterschiede und daher machen wir sie, das wäre die realistische Position, oder wir machen Unterschiede und daher gibt es sie. das wäre die konstruktivistisch-idealistische Position. Und zu dieser Position habe ich sozusagen meine Alternative entwickelt. Und diese Alternative versucht zu zeigen, wann, wie und wozu wir Unterscheidungen einführen. Unterscheidungen wie zwischen Beschreibung und Objekt, zwischen Tatsache und Meinung oder zwischen Beobachtungsobjekt und Beobachtung. Wann, wie und wozu und auch natürlich die Unterscheidungen zwischen wahr und falsch. Wann, wie und wozu führen wir sie ein?
In seinem akademischen Leben verwehrte und verwehrt sich Josef Mitterer stets gegen die klassischen Laufbahnen und Publikationszugänge. Es geht auch immer um die Frage, was die Wissenschaft in all ihren unterschiedlichen Disziplinen, ob nun Geistes- oder Naturwissenschaft, zu leisten vermag.
Die Naturwissenschaft ist dann weiter, wenn sie für uns Laien von außen betrachtet wird, dann haben wir die Idee, es gibt sozusagen eine Naturwissenschaft, die Wissenschaft schlechthin. Aber unter Naturwissenschaftlern selber gibt es selbstverständlich sehr viel konträre Auffassungen. Dass natürlich, wenn es größere Gemeinschaften braucht, um arbeiten zu können in einem Labor, damit aber auch sehr viel stärkere Hierarchien bedarf, dass dann sozusagen eher einheitliche Auffassungen vertreten werden, das mag schon sein. Aber innerhalb der Wissenschaft, und ich habe mich nur mit wenigen beschäftigt, zum Beispiel mit der Medizin, weil ich dort auch öfters im Bereich der Medizinethik Seminare gebe, gibt es sehr viele verschiedene Auffassungen. Die Wissenschaft stellt sich von außen sehr viel einheitlicher dar und trägt auch dazu bei, sie möchte sich nach außen einheitlich darstellen, um damit sozusagen ihrem Ansehen zu dienen. Aber ich finde die Wissenschaft genauso spannend, wenn es untereinander konfligierende Auffassungen gibt. Gerade in Altbach habe ich immer wieder Nobelpreisträgern zuhören können. Nobelpreisträger sind aus zwei Gründen interessant. Zum einen, weil sie durch den Nobelpreis plötzlich ihre Kompetenz ungeheuer erweitern und Auffassungen, die von ihnen vertreten werden, plötzlich für ernst und wichtig genommen werden, die von jedem anderen wahrscheinlich ignoriert würden, wenn es jemand anderer vorbringen würde. Aber ich habe da zum Beispiel einem sehr klugen Medizin-Nobelpreisträger zugehört, der gesagt hat, alle seine wichtigen Arbeiten wurden abgelehnt, weil sie eben dem herrschenden Paradigma und Standard widersprochen haben. Darum hat er gesagt, lasst euch nicht entmutigen, wenn die berühmten Zeitschriften Science und Nature oder was immer eure Artikel ablehnen. Also das hat auch damit zu tun, dass eben dieses wahrheitsgerichtete Denken sehr viel stärker konsensorientiert ist. Ich möchte nicht ein konsensorientiertes Denken propagieren. Mich interessiert eher ein Denken, das sehr stark mit Konflikten arbeitet. Wir haben auf den Universitäten und in unserer Erziehung und auch in der Wissenschaft nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen. Und diesen Umgang mit Konflikten, den möchte ich gerade mit einem Denken leichter machen, wo ich eben vertrete, dass eben im Gegensatz zum üblichen Denken, wo Konsens besser ist als Dissens, wo eine Wahrheit besser ist als viele Irrtümer, möchte ich mit Denkmodellen arbeiten, wo die Verschiedenheit der Auffassungen dazu beiträgt, dass das Denken sich verändert. Es ist viel wichtiger, dass wir Konflikte austragen, aber auf zivilisierte Art und Weise, dass nicht Studien, die nicht das erwartete Ergebnis haben, unter den Tisch gestellt werden. Die Wahrheit ist oft auch ein Feind des Wandels. Zwar haben in der Geschichte immer die Sieger gesagt, die Wahrheit hat gesiegt, und die Verlierer haben gesagt, dass die Wahrheit letztendlich siegen wird, was immer gewissermaßen die Gegenwart dominiert, das wird sehr häufig als Wahrheit von den einen gesehen und als Unwahrheit von den anderen. Abschied von der Wahrheit heißt, vielleicht sollten wir diesen Pursuit of Truth, diese Suche nach Wahrheit, einmal suspendieren und dafür versuchen, eine Philosophie des Wandels, eine Philosophie von Veränderung zu entwickeln. Wie verändern sich unsere Auffassungen? Nicht, was muss ich tun, damit sie gleich bleiben? Man verabschiedet sich, wenn man sich von der Wahrheit verabschiedet, eher nur von der Wahrheit als Denken, das auf die Wahrheit hin abzielt. Denn ein Denken, das auf die Wahrheit hin gerichtet ist, ist gewissermaßen auf sein Ende hin gerichtet. Wenn ich die Wahrheit erreicht habe, dann muss ich sie sozusagen bewahren und davor schützen, dass sie verschwindet, dass sie schlecht gemacht wird und so weiter. Und die Wahrheit hat es eben an sich, dass wenn wir einen positiven Wahrheitsbegriff vertreten, wir in jeder Diskussion die eigenen Auffassungen für die eher wahren halten müssen als die anderen. Thank you. während ich das Jenseits der Philosophie geschrieben habe, habe ich einerseits Karl Kraus gelesen und manchmal stundenlang die Goldberg-Variationen von Glenn Gould immer wieder die Platte umgedreht und wieder neu aufgelegt. Das heißt, sie las drinnen und hat sich immer gedreht.
In seiner Zeit als Reiseführer konnte Josef Mitterer sehr viel beobachten und lernen. Und er schreibt darüber. Zum Beispiel, die Wirklichkeit auf Reisen bestimmt sich im Verlauf der Reise durch das rational nicht auswägbare Zusammenspiel der einzelnen Faktoren. Wie lange soll eine Besichtigung im Louvre dauern, die seiner kulturellen Bedeutung gerecht wird? Eine Stunde, drei Stunden oder einen Tag? Fragen, die einfach erscheinen, aber je nach Reisegruppe differenzierte Antworten erfordern. Ein Gebiet, in dem möglicherweise die meisten unterschiedlichen Wahrheiten postuliert worden sind, konnte Josef Mitterer bei seinem Beobachten nicht auslassen. Er beobachtet natürlich auch die unterschiedlichen Religionen und religiösen Gemeinschaften und deren Gläubige.
Es hat mich immer wieder auch interessiert, wie mit Begriffen wie Wahrheit oder Realität oder Wirklichkeit in religiösen Gemeinschaften umgegangen wurde. Nicht nur mit Wahrheit im Bereich der katholischen Religion, wo zum Beispiel dieser Spruch von Augustinus übernommen wurde und vor allem auch wieder vom Papst Johannes Paul II. Betont wurde, wir sollen die Wahrheit suchen und wenn wir die Wahrheit finden, dann müssen wir der Wahrheit auch gehorchen und uns der Wahrheit unterwerfen. Dieses Modell, das sich in den Kirchen besonders stark findet, das habe ich auch mit Abwandlungen gefunden in Gemeinschaften, wo ich einfach aus Neugier hingegangen bin. Ich war zum Beispiel bei Scientology und habe dort Gespräche geführt und wurde dann hochkantig hinausgeschmissen. So schnell bin ich nie aus einem Haus über eine Stiege hinuntergelaufen wie dort, weil sozusagen eine sehr bedrohliche Situation entstanden ist. Ich habe mich mit den Kindern Gottes beschäftigt, ich habe mich mit der Vereinigungskirche beschäftigt. Als ich in Berkeley war, war ich fast jeden Sonntag, schon auch wegen dem guten Essen, bei den Hare Krishnas. Ich war auch im Ashram von Bhagwan und habe dort ein paar Tage verbracht, um zu sehen, wie dort umgegangen wird mit solchen Begriffen, aber natürlich immer aus sehr kritischer Distanz heraus. Die Schlussfolgerung war, dass in all diesen Gemeinschaften auch starke Wahrheiten vertreten werden und dass es eben in diesen Gemeinschaften eine starke Tendenz gibt, Leute auszuschließen, die abweichende Auffassungen vertreten. Ich war auch den von mir sehr geschätzten, weil sie ursprünglich auch aus Tirol gekommen sind, bei den Hutterern in Kanada und habe mit Hutterern gesprochen dort. Und auch diese Leute, die mir natürlich viel näher gestanden sind wie die Mitglieder der Hare Krishna-Bewegung oder die Kinder Gottes, aber auch dort gibt es eben sozusagen eine starke Tendenz. Wer sich nicht unterwirft den Glaubenssätzen, der muss gehen und der muss sich verabschieden und kann nur zurückkommen, wenn er wieder ruft oder wenn er besondere Reueverhalten an den Tag legt und so weiter. In jenen Religionen, wo eben gerade in den sogenannten gegenwärtigen Bewegungen Gurus auftreten, da ist man zum Beispiel dabei, wie die Wahrheit neu geschaffen wird. Ja, aber auch dort, wenn der Gründer stirbt, gibt es dann Konflikte untereinander. Darin ist zum Beispiel eben die Hare Krishna-Bewegung zum Großteil zerbrochen, nicht? Aber auch beim Bhagwan war es so, nachdem der Bhagwan gestorben ist, hat sich die Gemeinschaft sehr schnell begonnen aufzulösen. Aber diese Gemeinschaft zu beobachten, das war faszinierend für mich. Leider haben sich natürlich immer wieder auch in diesen Bereichen Wissenschaftler gefunden, die zum Beispiel im Bereich der Munis solche Gemeinschaften unterstützt haben. Friedrich Hayek hat in den letzten Lebensjahren keine Hemmungen gehabt, bei den Munis, bei der Vereinigungskirche aufzutreten, wie mir dann einer seiner Schüler gesagt hat, naja, er hat halt das Geld gebraucht. Aber auch andere wie John Eccles, der Nobelpreisträger und viele andere haben sozusagen ihren guten akademischen Ruf eingesetzt, um solche Gemeinschaften zu fördern. Also bei mir geht es darum, gerade die Etablierung von Paradigmen zu verhindern. Ich möchte die Dinge im Fluss halten. Und vor allem geht es mir auch nicht darum, den Fortschritt, wenn man sagt, die Wissenschaft ist fortschrittsorientiert, dieses Fortschritt auf ein Ziel hin, auf eine vollständige Erklärung der Wirklichkeit, auf eine Beschreibung der Welt, wie sie wirklich ist, das ist etwas, das ich nicht, mir geht es darum, um einen Wegschritt von dort, wo ich bin. Ich bin damit zufrieden, wenn es mir gelingt, den Status quo zu verändern. Das heißt, wenn ich von dort weggehe, wo ich bin, aber nicht auf ein Ziel hingerichtet. Als Reiseleiter habe ich Rundreisen gemacht. Ja. Das heißt, der Ausgangspunkt war London oder Rom und geendet hat es wieder in London oder in Rom. Und ich habe sicherlich auch einiges zu meiner Philosophie gelernt, indem ich eben auf Reisen war. Die Wirklichkeit auf Reisen festzuhalten, das war so vieles Verschiedene. Das heißt, man konnte das auch gestalten. Ich konnte plötzlich Reiseführer hinterfragen. Ich habe gemerkt, dass verschiedene Reiseführer verschiedene Geschichten erzählen, verschiedene Stadtführer. Aber alle waren immer davon überzeugt, dass sie selber die Geschichte erzählen, wie sie wirklich ist. Aber ich habe sehr viel davon gelernt, dass ich eben mit Menschen außerhalb des akademischen Kontextes gesprochen habe, über Wahrheit und Falschheit, mit Busfahrern, mit Gästen, mit Kunden. Darum bin ich denen auch sehr dankbar. Sie haben mir nicht nur die Möglichkeit gegeben, mich finanziell unabhängig zu machen, mir die Bücher kaufen zu können, die ich später wieder gelesen habe, sondern sie haben mir auch die Möglichkeit gegeben, mein Denken auszuprobieren, auf eine Art und Weise, wie das im akademischen Diskurs nicht möglich gewesen wäre.
Josef Mitterers Frau Irene war ebenfalls bis vor kurzem als Reiseleiterin unterwegs. Und auch er ist immer noch viel auf Reisen. Er verwaltet das Ernst-von-Glasersfeld-Archiv an der Universität Innsbruck. Bis zu seiner Pensionierung war Mitterer außerordentlicher Professor am Institut für Philosophie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Aber Josef Mitterer ist keineswegs in den Ruhestand getreten. Nach wie vor ist er schreibend, warnend und disputierend unterwegs. Am Montag in einer Woche wird Josef Mitterer die diesjährige Heinz von Förster Lecture an der Wiener Universität halten, mit dem Titel »Die Richtung des Denkens«.
Dass ich natürlich hoffe, dass Leute, die Mitterer lesen, vielleicht leichter mit Konflikten umgehen können. Nein, man kann auch sehr dogmatischer Non-Dualist sein und davor möchte ich mich hüten. Ich versuche also nicht, Leute zu verurteilen und zu kritisieren, die meine Meinung nicht vertreten. Ich freue mich, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt, der Umgang mit Konflikten, mit verschiedenen Meinungen ist ja ungeheuer wichtig. Ich habe mich lange Zeit mit der Börse beschäftigt. Wenn in der Börse ein Konsens sich herausbildet, dann bricht die Börse zusammen. Wenn alle der Meinung sind, es ist besser zu kaufen, dann gibt es niemanden, der verkauft. Wenn alle der Meinung sind, es ist besser zu verkaufen, gibt es keine Käufer mehr. Das heißt, solange unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, was der wahre Wert eines Unternehmens ist, was nicht nur der Wert einer Aktie ist, sondern der Wert eben von einem Produkt, das ein Unternehmen erzeugt wird, solange es hier unterschiedliche Auffassungen gibt, solange wird die Börse funktionieren. Solange es unterschiedliche Auffassungen gibt in den Wissenschaften, die sich nicht zu Paradigmen verhärten, solange wird die Wissenschaft weiter florieren. Florieren auch in dem Sinne, dass es neue Entwicklungen gibt. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Ist es ein Schlaganfall? Ist es eine Demenz, die auf uns zukommt? Ich hoffe, ich werde alt und ich hoffe, ich kann schreiben. Es gibt so vieles, was ich noch nicht geschrieben habe. Ich hoffe, dass ich wenigstens einen Teil dessen umsetzen kann, dass ich schreiben möchte. Die Ideen sind zwar oft die Ideen von früher. Immer öfter bemerke ich, dass, wenn ich eine neue Idee zu haben glaube, mir dann, wenn ich genauer nachdenke, ist, ich die auch schon vor 40 oder 45 Jahren gehabt habe, dass ich dann versuche, etwas auszuarbeiten, das vorher nur Ansätze waren, vielleicht umfangreicher, vielleicht in ein anderes Feld hinein anwende. Aber dass eine radikal neue Idee auftaucht, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, das ist wohl selten der Fall.
Menschenbilder. Bis jetzt, ab nun. Der Philosoph und Erfinder der non-dualistischen Philosophie, Josef Mitterer. Eine Sendung von Petra Herzeg-Rosenberg. Nächste Woche hören Sie in den Menschenbildern »Die Geschichten liegen auf der Straße«. Ein Porträt der Schriftstellerin Jutta Treiber. Auf Wiederhören also am nächsten Sonntag, sagt Sandra Kreisler.